Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozentin Dr. Ahisema Issewer zum Eider-Hobbit am 17. Mai. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und wieder dabei bist bei einem spannenden Podcast aus der Reihe I Saw the Sign mit Ahisema Issewer. Und heute ist der 17. Mai. Ein Samstag, der 17. Mai, und Ahi, dir war es besonders wichtig, dass dieser Podcast heute rauskommt, und deshalb musst du uns erklären, Ahi, warum dieser 17. Mai ein besonderer Tag ist. Was hat es mit diesem Tag auf sich?
Erstmal von mir herzliches Willkommen auch hier in dieser Runde. Der 17. Mai 2025, Samstag heute, ist der 20. Jahrestag, an dem der sogenannte Eider Hobbit begangen wird. Eider Hobbit ist die amerikanische oder englische Abkürzung für International Day Against Homo, Bi, Inter and Transphobia. Und bevor ich da nochmal zu eingehe, möchte ich einen Disclaimer geben, wie das so immer ist bei Dingen, die man so selber wiedergibt, die man gelesen hat und aus Quellen hat. Ich erhebe nicht den Anspruch auf vollkommene, doch ich habe schon den Anspruch an mich, so korrekt wie möglich zu arbeiten, aber ich weiß, mir können auch Fehler unterlaufen, deswegen hoffe ich da auf ein gewisses Wohlwollen, falls ich irgendwas falsch wiedergebe oder die Fakten nicht ganz stimmen, gerne Rückmeldung an mich. Also das erstmal als Disclaimer. Zurück zum Eider Hobbit. Der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie, und da muss ich allerdings sagen, dass bei dem Punkt Inter es wohl noch nicht so ganz, es gibt wohl einige Inter-Communities, die diesen Tag nicht begehen oder diesen Tag nicht als, da sozusagen die Inter-Komponenten nicht in diesem Tag mit dabei haben wollen. Normalerweise ist es so, dass für mich der Eider Hobbit auch immer die Inter-Community mit inbegriffen hat. Mit Inter-Community meine ich Menschen, die biologisch aufgrund von ihren Chromosomen, Genitalien, Hormonstatus weder eindeutig männlich noch weiblich einzustufen sind. Und für mich gehört zum Eider Hobbit eigentlich das auch dazu. Jetzt habe ich allerdings letzte Woche erst gelesen, dass es wohl in einigen Inter-Communities nicht so ist, dass sie unbedingt auch bei dem Eider Hobbit mit dabei sein wollen. Deswegen das nochmal als Vorspann. So, warum ist das ein Ganze am 17. Mai?
Ich wollte dich das gerade fragen. Ich fand es schön, dass du gerade so einen kleinen Disclaimer gemacht hast, und ich würde mich da gerne anschließen, weil ich auch bei unseren Podcasts merken wir, dass wir da auch manchmal ungewollt Menschen auf den Schlips treten und auch falsch gendern zum Beispiel. Das ist nie in unserer Absicht, aber es passiert und wir sind auch alle nur Menschen. Deswegen, ich finde es schön, dass du das gesagt hast, und auch ich würde gerne hier an dem Punkt sagen, also alle sind eingeladen, hier zuzuhören, und da möchte ich keinen ausschließen. Und genau, du wolltest gerade schon überleiten, wir sind ja ein medizinischer Podcast. Warum ist jetzt dieser Eider Hobbit am 17. Mai? Welchen Zusammenhang hat das mit diesem Datum?
Also der 17. Mai ist, wir sind ja hier in der Reihe klinisch relevant, nicht wahr? Und der 17. Mai 1990 war ein absolut klinisch relevanter Tag, weil an dem 17. Mai 1990 die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel, also aus dem ICD-Katalog, gestrichen hat. Und das ist eine ganz große Veränderung gewesen. Weil lange Zeit, also vor dem 17. Mai 1990, laut ICD-Katalog Homosexualität eine Pathologie war. Der Eider Hobbit wurde das erste Mal begangen 2005, das heißt so in diesem Jahr 2025 ist es das 20. der 20. Jahrestag, dass dieser Aktionstag begangen wird. Und es geht dabei, es steckt ja schon in dem Namen drin, also nicht wahr, es ist ein Tag, ein Aktionstag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie, Transphobie oder Queerphobie, sage ich jetzt mal. Absolut klinisch relevanter Tag.
Definitiv. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn das als pathologisch angesehen wurde, homosexuell zu sein, heißt das auch, dass das als Krankheit versucht wurde zu behandeln? Also ist das so? Ja. Erstens. Und zweitens, was hat denn dazu geführt, dass man das aus dem Katalog der Krankheiten gestrichen hat?
Also das, was die letztliche Entscheidung der WHO, das ist sozusagen das Ende einer auf mehreren Ebenen, also in mehreren nationalen Ebenen schon stattgefundenen Veränderungen gewesen. Also das ist jetzt nicht so, dass die WHO von einem Tag auf den anderen Tag gesagt hat, ah ja, was ist uns da eigentlich eingefallen, sondern da gab es größere Entwicklungen von anderen nationalen Gesellschaften davor. Und es sind ja große gesellschaftliche Veränderungen, okay, ich bin keine Historikerin, aber als Küchenhistorikerin habe ich das Gefühl, dass große historische Ereignisse viele, viele, viele Schritte brauchen, jahrelang, quasi Jahrzehnte brauchen. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne auf die Entwicklung hingehen, die sich in den Vereinigten Staaten gezeigt hatte. Da gab es 1972 auf der Jahresversammlung der American Psychiatric Association, die APA, also die PsychiaterInnen haben sich da jährlich getroffen. Und 1972 gab es dort eine Rede von einem Dr. Henry Anonymous. Dr. Henry Anonymous hatte eine Nixon-Maske an, also eine Gesichtsmaske über den Kopf, hatte einen Anzug an, der schlabberte, der viel, viel größer war, als es eigentlich hätte nötig sein müssen. Dr. Anonymous hat auch in ein stimmverzerrtes Mikrofon gesprochen und hat dann auf dieser Jahrestagung der amerikanischen Psychiatrievereinigung gesagt, I am a homosexual, I am a psychiatrist. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Was ist dem vorgegangen? Es ist jetzt nicht so, man fragt sich, wie kommt denn dieser Dr. Henry Anonymous mit seiner Nixon-Maske dahin? Wie ist er denn da überhaupt auf dieses Podium gekommen? Dem vorgegangen sind Aktionen von AktivistInnen der Lesben- und Schwulenbewegung in den Vereinigten Staaten. Und da namentlich zu benennen sind einmal Dr. Franklin E. Kameny und Barbara Gittings. Kurze Fußnote, also es geht jetzt hier ein bisschen kreuz und quer, aber trotzdem kurze Fußnote zu Franklin Kameny. Dr. Franklin Kameny ist ein promovierter Astronom gewesen und ihm wurde, das ist jetzt in den 50ern, 60ern, da bin ich mir nicht sicher, das müsste man nochmal nachschlagen, ist aber auch eigentlich, ist jetzt auch egal wann, zumindest vor den Ereignissen 1972. Ihm ist als promovierten Astronom die Arbeitserlaubnis entzogen worden. Also er hat seinen Job verloren, weil er homosexuell war. Und er und Barbara Gittings, also es gab viele Aktivistinnen, aber er und Barbara Gittings waren 1971 auf der Jahrestagung der American Psychiatric Association und haben dort, je nach Quelle, entweder sie haben die Bühne gestürmt oder sie haben demonstriert. Auf jeden Fall haben sie lautstark für sich beansprucht, dass man sie als VertreterInnen der Homosexuellen doch zu Wort kommen lassen sollte auf einem psychiatrischen Kongress, wo es ja sozusagen um sie geht. Dieser Auftritt, den sie 1971 hatten, hat dann dazu geführt, dass die APA gesagt hat, okay, dann kommt doch im Folgejahr und erzählt uns doch, über Homosexualität sozusagen aus erster Hand. Und sie haben dann so sozusagen die Erlaubnis bekommen, auf diesem APA-Kongress eine Diskussion, einen Vortrag abzuhalten. Und ursprünglich war es so, dass auf diesem Podium nur eingeplant waren Dr. Kameny und Barbara Gittings und zwei weitere Psychiater. Das ist eine sehr, zu der Zeit noch sehr männlich dominierte Gesellschaft gewesen. Und um Barbara Gittings herum ist dann aber die Idee entstanden oder der Bedarf gesehen worden, dass man, wenn man sozusagen, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen, ne? Das Ganze ist ja nur passiert, weil in dem DSM-Katalog der APA Homosexualität als Krankheit drinsteht. Und das ist das, was Kameny und Gittings und die ganzen Aktivistinnen angehen wollten. Die haben gesagt, also es kann ja nicht sein, dass wir als krank angesehen werden, denn das wurde häufig dann auch als Argument benutzt, also für Leute, die sozusagen Diskriminierung, Hass und Hetze gegen Homosexuelle verbreiten wollten, war das natürlich ein gefundenes Argument zu sagen, ja, die sind ja geisteskrank. Und da haben sozusagen die Aktivistinnen gesagt, nee, Da müssen wir halt daran gehen, dass das nicht mehr als Krankheit angesehen wird, und haben das sehr strategisch, sind dann sozusagen an die Stelle gegangen, die sozusagen definiert, was ist denn eine psychische Erkrankung, sind dann halt zu diesem APA-Kongress 1971 gegangen und haben sich dadurch einen Vortrag auf dem Kongress 1972 erkämpft. Und das Podium war ursprünglich, wie gesagt, nur geplant mit diesen zwei Aktivistinnen und zwei Psychiatern. Und um die Gruppe von Barbara Gittings herum ist dann aber schnell klar geworden, also wenn wir die psychiatrische Community mit ins Boot nehmen wollen und wenn wir dafür sorgen wollen, dass sich da was ändert, dann geht das nicht nur von außen heraus, sondern eigentlich müssten wir jemanden finden, der in der psychiatrischen Community ist und homosexuell. Und Gittings hat dann Kontakt aufgenommen zu Dr. John Friars, der ist Psychiater gewesen, und hat ihm das angetragen. Und der hat wohl zuerst abgelehnt, weil für ihn das auch ein riesengroßes Risiko war. Also als etablierter Psychiater sich in den 70er Jahren hinzustellen und zu sagen, ich bin homosexuell, hätte den Entzug der Approbation bedeuten können. Also hätte viel verlieren können. Hat sich dann aber letztlich doch dazu bereit erklärt, das zu machen, hatte aber drei Bedingungen. Die Bedingung 1 war, dass er anonym bleibt. Die Bedingung 2 war, dass er sozusagen unkenntlich sich macht durch diese Maske und den Schlabberanzug. Und die Bedingung 3 war, dass er einen Stimmverzerrer benutzt. Und das haben sie dann so gemacht. Und es gibt ein Foto von dieser Veranstaltung. Und man muss sagen, wenn man sich das anguckt, sieht das schon, also ich muss sagen, sieht es befremdlich aus, ne? Dann hat man so zwei Personen, dann hat man jemanden mit so einer Nixon-Maske aufsitzen und denkt so, was ist denn das? Sieht ein bisschen freakig aus, sage ich jetzt mal so. Also wenn man den Kontext nicht kennt. Wenn man aber natürlich den Kontext kennt und weiß, was er da sozusagen riskiert hat, ist das absolut nachzuvollziehen, dass John Fryer da so vorsichtig mit umgegangen ist. Zu diesem, was da 1972 passierte, gibt es auch ein Theaterstück, wurde aufgeführt über John Fryer, das heißt 217 Boxes, das ist auch in den Showlinks, sind die Sachen verlinkt. Und es gibt auch einen Dokumentationsfilm, Cured, genau, für diejenigen, die das noch weiter verfolgen wollen.
Du hast das sehr schön in den Shownotes so zusammengefasst. Also für die Leute, die da so ein bisschen tiefer reingehen wollen, ne, hast du ganz tolle Literatur und Links zusammengetragen. Also da könnt ihr gerne euch diese historischen Sachen anschauen, ne?
Genau. Ja, also es ist auch wirklich, wenn man sich die Rede anschaut und dann auch besonders, wenn man dem, es gibt auch an einem der Showlinks gibt es auch eine Tonaufnahme von der Rede, und das ist schon bewegend, ja, das zu hören. Naja, und dieser Vortrag, den er dann gehalten hat, sozusagen als homosexueller Psychiater, indem er dann unter anderem im Prinzip ja, seine homosexuellen KollegInnen auch auffordert, sozusagen mit auf der Seite der AktivistInnen dabei zu sein, hat sehr, sehr viel ins Rollen gebracht. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. So sehr, dass 1973 die gleiche Vereinigung Homosexualität als Krankheit gestrichen hat. Sie haben Homosexualität zwar noch irgendwie anders, also es war noch nicht per se alles, wie sagt man, in trockenen Tüchern, aber es das war so der erste Stein. Und das ist natürlich für die Entstigmatisierung von Homosexualität ein unglaublich wichtiger Schritt gewesen, denn wenn all diese Leute nicht mehr geisteskrank sind, ist das ja, also ich sage jetzt, ne, im Bilde derjenigen, die das gegen sie verwenden wollen. Ja, das war auf jeden Fall ein unglaublich großer Schritt. Und ähnliche Prozesse haben sich überall national dann auch stattgefunden. Und irgendwann hat das dann halt darin geendet, dass dann 1990 die WHO aus dem ICD-Katalog Homosexualität auch gestrichen hat, also am 17. Mai 1990. Und deswegen am 17. Mai 2025 begehen wir den 20. Jahrestag des Ida Hobbits. Und ich fand so eine schöne Koinzidenz, dass am Samstag ist ja auch klinisch relevant. Und das ist halt eines der klinisch relevantesten Ereignisse in der Psychiatriegeschichte, würde ich jetzt als Nicht-Psychiaterin einfach mal so von mir behaupten wollen.
Das leuchtet ein, total. Da darf ich dir noch ein paar Fragen stellen, die vielleicht jetzt nicht genau auf dieses Thema, aber generell auf das Thema, also schon in den Themenbereich fallen, aber jetzt nicht unbedingt was mit dem Tag zu tun haben. Zum Beispiel dieser Begriff Queer. Mhm. Was der bedeutet?
Queer, wie das halt so ist mit Definition, das ist so ein bisschen wie mit Türkis. Ne? Ist Türkis jetzt mehr blau oder ist Türkis jetzt mehr grün? Und dann hat jeder seine eigene Meinung. Deswegen ist meine Meinung, was bedeutet Queer? Queer ist für mich eigentlich ein Sammelbegriff für alles, was für alle Menschen, die weder cis-geschlechtlich sind, oder die auch nicht heteronormativ leben. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Fremdwörter. Was meine ich genau damit? Cis-geschlechtlich. Mit cis-geschlechtlich meint man, nehmen wir mal an, ein Kind kommt auf die Welt oder im Ultraschall und es wurde schon sozusagen anhand äußerer anatomischer Merkmale entschieden, dieses Kind ist ein Mädchen. Und dann wächst dieses Kind auf und dieses Kind fühlt sich selber auch als Mädchen und wird auch von anderen als Mädchen wahrgenommen. Das heißt, es ist so alles, ist so, ja, die vermeintlich anatomischen Merkmale stimmen, die Person fühlt sich so, wird so wahrgenommen, ist Mädchen. So, das ist cis-geschlechtlich. Was meine ich mit heteronormativ? Mit heteronormativ meine ich jegliche Beziehungen, die einfach zwischen Mann und Frau sind. So. Das ist so heteronormativ. Und alles, was darüber hinaus ist, sozusagen, alles, was nicht cis, alle Menschen, die nicht cis-geschlechtlich sind, also Transpersonen, Interpersonen, non-binäre Personen, Menschen, die nicht in heteronormativen Beziehungen leben, also in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, das ist für mich queer. Das ist dieser Sammelbegriff queer. Das ist das, was ich darunter verstehe. Ja. Ursprünglich war es so, dass queer, das kommt aus dem Englischen und das ist ein englisches Lehnwort und wenn man sozusagen in dem englischen Duden nachschauen würde, bedeutet queer ursprünglich eine Bezeichnung für alles Andersartige. Und das hat man halt früher dann als Schimpfwort benutzt, queer. Also als etwas, was irgendwie aus dem Rahmen fällt und negativ ist. Und das wurde dann als Schimpfwort benutzt. Und in den 80er Jahren, und besonders halt als Schimpfwort gegen nicht cis-geschlechtliche und nicht heteronormative Menschen. Und in den 80er Jahren wurde dieses Wort von der queeren Community quasi angeeignet als Trotzwort. Und so, ja, I'm queer. Und so hat es sich dann vom Schimpfwort in ein Trotz, in eine Trotzreaktion entwickelt. So, das ist die Geschichte von Queer. Ich hoffe, hat das für dich Sinn gemacht?
Das macht total Sinn. Da habe ich jetzt noch eine Frage, die sich daran anschließt, weil ich glaube, dass jetzt auch viele, die zuhören, zum Beispiel im Bereich ihrer beruflichen Tätigkeit, in der Klinik, in der Praxis, Schwierigkeiten haben, sich ja entsprechend zu verhalten und auch diesen Menschen gerecht zu werden, sozusagen. Mhm. Hast du irgendwie Tipps, wie man da queer-freundlicher agieren kann, um auch diesen Menschen helfen zu können, adäquat, um die auch willkommen zu heißen, sozusagen?
Ich glaube, was man sich, also für so mache ich das. Ich meine, ich habe natürlich auch mal. Ich habe auch meine Stereotype über Menschen und Vorstellungen und sei es zu ihrer Geschlechtsidentität, sei es dazu, in welchem Kontext sie leben, welcher Religion sie an, etc. Hat ja jeder. Und ich glaube, was man sich bewusst machen muss oder was ich zumindest für mich versuche, ist, nicht jeder lebt so wie du. Also klingt zwar sehr profan, aber dass man einfach in die Welt rausguckt und sich denkt, ja nee, nicht jeder ist cisgeschlechtlich und nicht jeder lebt heteronormativ. Und dass man das einfach zunächst einmal ja präsent hat in seinem Kopf, wenn man sozusagen PatientInnen begegnet. Und bei der Ansprache, das ist ja häufig auch so eine Herausforderung, das gibt's auch in den Shownotes, gibt's übrigens ein sehr tolles Erklärvideo vom Queer-Netzwerk der Charité. Das haben die zusammen mit dem Bundesverband Trans e.V. gemacht. Darüber, wie man ein trans- und interfreundlicher Umgang in der Medizin, da wird das dann auch nochmal erklärt. Also das ist ein 3-Minuten-Video, das empfehle ich wirklich jedem. Das ist super, ein kleines Stück Fortbildung in 3 Minuten. Aber dahingehend, was ich jetzt Leuten empfehlen würde, ist, zunächst einmal genau, Leute so ansprechen, wie sie angesprochen werden wollen. Nach Möglichkeit am Anfang vielleicht geschlechtsneutrale Formulierungen benutzen, also anstatt jetzt zu sagen, Herr Max Mustermann, kann man auch einfach Max Mustermann sagen und gucken, wer dann aufsteht. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich zum Beispiel jemandem vorstellt, also das habe dann ich gemacht, dass man halt sagt, mein Name ist Dr. Ischsever, mein Pronomen ist sie. Das heißt, damit, dass man schon sein eigenes Pronomen angibt, signalisiert man an Leute, denen das wichtig ist, sieht man, da weiß also jemand, was es mit Pronomen auf sich hat. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner E-Mail-Signatur, habe ich dann unten mein Pronomen, das einfach um klarzustellen, einfach auch, weil Ahi häufig als Ali gelesen wird. Ich habe sehr oft Post als Herr Ali Issever bekommen. Aber auch insbesondere, nachdem ich mich mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt habe, einfach um das Signal zu setzen. Mir ist bekannt, weshalb Leute ihre Pronomen, warum Pronomen so wichtig sind. Also das ist eine Sache. Es gibt auch so kleine Buttons, da steht dann auch so irgendwo drauf, mein Pronomen ist sie, she oder so. So kann man Signale senden oder auch in der Praxis kann man ja auch irgendwie, keine Ahnung, also so ein kleines Schild aufstellen und sagen, teilen Sie uns gerne Ihr Pronomen mit. Die Personen, die man damit ansprechen will, die werden das Signal verstehen und aufgreifen. Und ansonsten spricht man die Menschen so an, wie sie angesprochen werden wollen. Also so einfach ist das. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin Max Mustermann, aber ich lese diese Person nicht als Max Mustermann, weil sie vielleicht untypischerweise anders aussieht, dann ist das halt so. Und so einfach ist das. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hat es dir erklären können. Aber dieses Erklärvideo würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Das ist verlinkt und das gucke ich mir auf jeden Fall an. Letzte Frage, Ahi. Jetzt ich weiß, das ist ein großes Thema. Ne? Wir sind jetzt nur einmal oben an der Oberfläche gewesen und wir haben einmal diesen Zusammenhang hergestellt zu Ida Hobbit und dem 17. Mai. Erklär bitte nochmal, was es mit den Regenbogenfarben in der Fahne, in der berühmten Regenbogenfahne auf sich hat.
die hat sich ja im Laufe der Geschichte auch geändert. Also die ursprüngliche Regenbogenfahne, da gibt es unterschiedlich, ne, wie die Dinge in der Geschichte, hat lange gedauert. 1978 war die ursprüngliche Regenbogenfahne, die hatte zum Beispiel 8 Streifen. Mittlerweile hat die Regenbogenfahne hauptsächlich 6 Streifen, also von unten angefangen, lila, blau, türkis, ich weiß immer noch nicht so genau, ob es jetzt blau oder türkis sein soll, grün, gelb, orange und rot. Und diese die unterschiedlichen Farben stehen für von unten nach oben den Geist, die Gelassenheit, Natur, Sonnenlicht, Heilung, Leben. Also das war so, diese 6, das ist das, was es symbolisiert von der Lesben- und Schwulen-Community, der Queer-Community seinerzeit. Das war deren Symbol. Es gibt aber mittlerweile die sogenannte Progress Pride Flag. Das ist auch die, die wir in dem Cartoon verlinkt. Ein lieber Gruß an Katharina auch wieder für den tollen Cartoon-Teaser.
Ja.
Ja. An den Cartoon-Teaser. Mittlerweile gibt es die Progress Pride. Die Progress Pride hat an der Seite, also auf der linken Seite, in so Dreieckspfeilen, sage ich jetzt mal, noch die Farben schwarz und braun. Und die stehen für People of Color, weil lange Zeit oder damit wird Rechnung getragen, dass die Queer-Bewegung insbesondere durch People of Color und insbesondere durch Trans People of Color quasi auch mit ins Rollen gebracht worden sind. Also wem es was sagt, die Stonewall Riots 1969, das war eine Bar in New York, die wurde regelmäßig von der lokalen Polizei gestürmt, also es gab Razzien und dann die Stonewall, die Stonewall, es heißt Riots. Und auch da gibt es, ne, gibt es manche Quellen, die sagen, man sollte es nicht Riots nennen, sondern es war ein Aufstand. Es ist, man muss immer vorsichtig sein, wie man die Dinge formuliert, aber auf jeden Fall dieser Gegenprotest, nenne ich das jetzt mal, von den Stonewall, das von Stonewall ausging, wurde vor allem durch People of Color Transaktivisten, unter anderem Marsha B. Johnson, initiiert. Also man muss sagen, dass People of Color, Trans People das erste Mal quasi zurückgeschlagen haben, um für ihre Rechte, aber letztlich muss man sagen, für alle Queeren weltweit, das waren so die Anfänge, das waren so die Dinge, die sie Sachen ins Rollen gebracht haben. Und um denen auch mit Rechnung zu tragen, gibt's also den schwarzen und braunen, wie sagt man, Pfeil. Dann gibt es noch in der Progress Pride links neben dem schwarzen und braunen Pfeil einen rosanen, weißen und blauen Pfeil. Der steht für die Trans-Community. Und dann ist das Ganze, ganz links schließt sich dann ein gelbes Dreieck mit einem lilafarbenen Kreis an. Und das ist die Inter-Community. Und warum hat das Ganze, warum heißt es Pride, warum heißt es Progress Pride und warum ist das sozusagen in diesen Pfeilen? Weil das so ein bisschen auch symbolisieren wollte. Also die klassische Regenbogenfarbe mit Fahne mit den 6 Streifen haben wir dann und dann aber kommt dann sozusagen von links mit den Pfeilen People of Color, Trans und Inter, weil man dem Rechnung tragen möchte, dass es da noch mehr Fortschritte geben muss. Genau, so muss ich es, glaube ich, da darlegen. Ja.
Ahi, deine Podcast-Reihe heißt ja eigentlich I Saw the Sign. Wir haben heute sicherlich an diesem Tag eine Ausnahme gemacht, weil das ein besonderer Tag, ein besonders klinisch relevanter Tag war. Du hast es selber gesagt. Für das nächste Mal hast du dir aber wieder oder mehrere klinische Zeichen vorgenommen und die Katharina Vogt, die immer die Cartoons zu deiner Podcast-Reihe zeichnet, hat auch wieder ein neues Bild gemalt. Kannst du kurz anteasern, wobei es oder worum es beim nächsten Mal gehen wird?
Ich teaser es mal so an. Also, kennt ihr die Melodie nicht? Da, 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 da. Und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Jetzt habe ich zu viel gesagt.
Tränen.
Psst. Ihr könnt ja mal gucken.
Genau. dass den Cartoon werden wir wieder verlinken. Das heißt, ihr könnt schon mal einen kleinen Blick wagen auf unserer Landingpage, dann könnt ihr euch das Bild anschauen. Und ja, für heute, Ahi, vielen, vielen Dank. Du hast viel Arbeit und viel Energie in dieses Thema reingesteckt. Danke, dass du uns das heute nahegebracht hast. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wenn es um Tränen und Kuh geht. Bis dann.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.